Morgen, schön euch zu sehen. Schön, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt, um gemeinsam diesen ersten Advent-Gottesdienst 2021 zu feiern. Aber ich muss euch leider enttäuschen, die Predigt wird heute nicht über Advent sein und das Lichtlein brennt, die Kerzen sind schon fertig, die Kekse sind gebacken. Nein, darüber werde ich heute nicht predigen. Ich möchte heute predigen über den letzten Abschnitt sozusagen, über den vorletztes Kapitel im Römerbrief und somit den Römerbrief abschließen, über den wir die letzten Monate bald gesagt, gefühlt das ganze Jahr schon gepredigt haben, oder? Stimmt er mich nicht zu? Nein, wir möchten einfach diese Reihe aus Römer Kapitel 15 sozusagen oder den Römerbrief abschließen. Und so geht es im Römerbrief weiter. Der persönliche Dienst des Apostel Paulus. So könnte man den Abschnitt jetzt sozusagen zusammenfassen. Sein Rückblick und Ausblick wird hier in diesem Text einfach geschildert. Und ich denke, kaum ein anderer Text im Neuen Testament beschreibt oder schildert Paulus seinen Dienst, seine Leidenschaft und seinen Charakter wie die nächsten Verse, die wir hier sehen an der Wand. Wir sehen hier Worte offenbaren den Menschen als Person und Taten beschreiben ihn, wer er ist. Und so habe ich die Überschrift über die ersten Verse 14 bis 21 gewählt. Paulus blickt zurück auf seinen Dienst. Paulus blickt zurück auf seinen Dienst. Im Grunde genommen blickt er zurück auf sein Leben. Paulus wurde von den Christen in Rom, wusste von ihnen, dass sie sich gegenseitig ermutigen und ermahnen konnten. Und Paulus unterstreicht hier durchaus die geistliche Selbstständigkeit und die Fülle der vorhandenen Gaben in der Gemeinde in Rom. Und es wird deutlich, dass er auf keinen Fall irgendwie den Eindruck vermitteln möchte, käme er sozusagen jetzt mit dem Richtigen. Denn ich denke, die Gefahr lauert auch unter uns Menschen, auch heute zu denken, wenn ich es mache, dann wird's richtig. Oder dann ist es am besten. Paulus wollte auf keinen Fall diesen Eindruck vermitteln. Diese gegenseitige Ermahnung war das Geheimnis, warum die Gemeinde in Rom trotz der sündigen und heidnischen Kultur so wie harte Verfolgung immer noch sehr lebendig war. An zwei Stellen wird es im Römerbrief deutlich. Einmal im Kapitel 1, Vers 8, aber auch in Kapitel 16, Vers 19, dass der Glaube und Gehorsam der Gläubige in aller Welt bekannt war. Ich möchte da mal kurz Luft holen. Wofür sind wir als Kirche hier in Burghausen bekannt? Wofür sind wir bekannt? Zeltlager, okay. Was macht uns aus? Die Gemeinde in Rom machte der Glaube und der Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber aus. Es ist leicht, sich gegenseitig zu ermahnen, oder? Aber geschieht es in Liebe? Geschieht es in Demut? Geschieht es mit Weisheit, zu der Gott uns hier auffordert? Paulus achtete die Geschwister in Rom sehr hoch, wie sie voller Güte und Erkenntnis waren. Und dennoch brauchten sie als Gemeinde etwas Korrektur. Wir Christen sind als Glieder am Leib Jesu voneinander abhängig. Und auch wir brauchen immer wieder gegenseitige Ermutigung und Ermahnung, zur Rechtweisung im Glauben. In diesem restlichen Teil, es ist ja der zweite Abschnitt, die Tabea hat ja letzten Sonntag über den ersten Teil gepredigt, Da gibt Paulus seine Gründe für den Brief und sein großes Verlangen zum Ausdruck. Die Christen in Rom zu sehen, obwohl er ihnen fremd war. Ihr müsst euch vorstellen, er hat diesen Brief geschrieben an einer Gemeinde, an einem Ort, für einen Ort in dem Sinne, den er noch nie besucht hat, die Menschen, die er nicht gekannt hat, nur vom Hören und Sagen. Seine Offenheit, so zu schreiben, entstand durch ihn, von Gott verliehene Gnade. Ja, durch die Gnade, welche ihn zum Apostel gemacht hat, sehen wir im Text. In Vers 16 wurde er von Gott ernannt, um ein dienender Priester zu sein. Christi, Jesu für die Nation. Paulus bezeichnet sich hier ein Diener Christi unter den Heiden, ein Pionier in der Verbreitung des Evangeliums. Und als Diener Christi wollte er das Evangelium Gottes priesterlich ausrichten, damit die Heiden ein lebendiges, ein heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer sein würden. Gemäß seiner Berufung, sagt er, die ist ein Priester des Evangeliums. Auch wir sind zu Priester des Evangeliums berufen worden. Auch unsere Berufung als Christen ist es, dafür zu beten, dass alle Heiden oder die das Evangelium noch nicht gehört haben, zum Glauben kommen. Zum Glauben an Jesus Christus, an seinen Tod und seine Auferstehung, die Rettung bringt. Und darüber hinaus sollen die Heiden durch den Heiligen Geist geheiligt werden, sodass ihr ganzes Leben ein Opfer wird, das Gott wohlgefällig ist. Das nicht ihm selbst dient oder uns selbst dient, sondern dass Gott die Ehre bringt. Auch wir sind durch Gottes Gnade berufen worden, ein Nachfolger oder ein Zeuge des Evangeliums zu sein. Du und ich. Wir brauchen nicht weit gehen, nur in den Evangelien hineinschauen. Und Paulus schrieb diesen Brief mit dem Ziel, die Geschwister in Rom an die Lehre des Evangeliums zu erinnern, damit sie ein Opfer würden, das Gott wohlgefällig und durch den Heiligen Geist geheiligt ist. Schon am Anfang des Briefes lesen wir in Römer Kapitel 1, Vers 18, das Evangelium ist die Kraft Gottes, die alle, die daran glauben, selig macht. Für Paulus stand das Zentrum, das Evangelium. Jesus sagt in Johannes Kapitel 6, Vers 63, die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und Leben. In Johannes 8, Vers 31 und 32 verheißt Jesus denen, die in seinem Wort bleiben, eine wunderbaren Segen und Zusage. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Erkenntnis der Wahrheit kommt vom Bleiben am Wort Gottes. Die Wahrheit gibt uns die Freiheit von der Macht der Sünde und vom Verlangen unser sündiges Egos Abstand zu nehmen. Nun stellt man sich die Frage, wenn man diesen Text ein-, zweimal liest, warum leben nun viele Christen gebunden in Sünde? Obwohl sie die Erlösung durch das Evangelium ja erfahren haben. Warum ist das so? Gemäß dem Wort Jesu sind sie deshalb in Sünde gebunden, weil sie zwar Jesus Wort gehört haben, aber nicht in seinem Wort geblieben sind. Gehört? Aber nicht in seinem Wort geblieben sind. Satan ist sehr aktiv und listig. Unterwegs und auch heute hier unter uns. Wie ein Vogel versucht er das Wort Gottes aus dem Herzen der Gläubigen, ja, sozusagen der Samen, der gerade ausgestreut wurde, aufzupicken. Und ich denke vielleicht sogar heute jetzt hier unter uns. Wie macht sich das bemerkbar? Wenn wir gerade jetzt an den Schweinbraten, an den Schweinsbraten denken. Oder wenn wir gerade jetzt denken, was wir nächste Woche noch zu erledigen haben. Oder vielleicht an den Spaziergang, den wir heute Nachmittag im Schnee vielleicht machen wollen. Und nicht auf das Wort Gottes hören, auf das, was die Schrift sagt. Dann wiederholt sich im Grunde genommen das gleiche Beispiel, dass Satan versucht, wie ein Vogel, das Wort Gottes aus unseren Gedanken rauszuholen und uns mit andere Dinge zu füllen, damit wir uns nicht konzentrieren auf die Schrift. Die Christen in Rom waren in der biblischen Lehre unterwiesen worden. Sie brauchten aber weiter eine intensive Unterweisung im Wort Gottes, damit sie sich darin erinnern und es in ihren Herzen bewahren können. Und sie geistlich zu erbauen, schrieb Paulus seinen tiefgehenden Brief an die Römer, den wir heute hier lesen. In Vers 17, wenn Paulus sich selbst rühmt, dann verherrlicht er nicht seine eigene Person, sondern er rühmt sich in Christus Jesus. Und er rühmt sich nicht seiner eigenen Erfolge, sondern dessen, was Gott durch ihn geschafft, gewirkt hat. Ein demütiger Diener Christi lässt sich nicht auf ungehöriges Rühmen ein, sondern ist sich der Tatsache bewusst, dass Gott ihn benutzt, um seine Ziele zu erreichen. Jeder Versuch, stolz zu werden, wird von der Erkenntnis gedämpft, dass er von sich selbst auch nichts ist oder nichts kann, als das, was er empfangen hat, und dass er nichts für Christus tun kann, es sei denn in der Macht Jesu und in der Macht des Heiligen Geistes. In den Versen 18 und 19, Paulus beschränkt sich auf die Art und Weise, auf die der Herr ihn benutzt hat. Die Nationen für den Gehorsam zu gewinnen, und zwar durch sein Reden und Tun. Durch die Botschaft, die er predigte und die Wunder, die er tat. Paulus predigte nur das, was Christus durch ihn und in ihm gewirkt hatte. Wir lesen die Verse 19 bis 21. So habe ich von Jerusalem aus ringsum bis nach Illyrien das Evangelium Christi voll ausgerichtet. Dabei setze ich meine Ehre darein, das Evangelium zu predigen, wo Christi Name noch nicht genannt wurde, damit ich nicht auf einem fremden Grund baue, sondern wie geschrieben steht in Jesaja 52, Vers 15. Denen nichts von ihm verkündet worden ist, die sollen sehen, und die nichts gehört haben, sollen verstehen. Hier erfüllt sich die Schrift aus dem Alten Testament. Und Paulus hat das Evangelium von Christus ausgehend von Jerusalem bis nach Illyrien, dem heutigen Serbien, verkündet und gelehrt. Nun war seine Aufgabe in diesen Ländern erfüllt. Für diese Mission hatte er die besten Jahre seines Lebens geopfert. Für diese Evangelisation hatte er Verfolgung, Gefängnis, Steinigung, Schiffsbruch, Hunger, Entbehrung gelitten. Seine Hingabe war nicht umsonst gewesen. Und es ging hier auch nicht um ihn, sondern allein um das Evangelium. Und das wollte er verkündigen, von Christus zu den Heiden. Wir merken hier, Paulus hatte eine brennende Retterliebe. Und sie brachte so viele Früchte hervor. Wir müssen, wenn wir uns genau den Text anschauen, wann es gewesen ist, stellen wir fest, dass Paulus um die 70 Jahre alt gewesen sein muss. Sein Körper war nicht mehr so fit wie früher. Er nennt es auch und sagt es, er konnte seine Briefe nicht mehr mit eigener Hand schreiben. Man würde ja doch einfach denken, nun bin ich in Rente. Jetzt kann ich mich zurücklehnen, ausruhen, den Lebensabend genießen und in einer der vielen großen Gemeinden, wo ich gepredigt habe oder die zustande gekommen sind, mich zurücklehnen und noch beten. Aber Paulus wollte sich nicht ausruhen. In seinem Herzen brannte die Retterliebe und ein unabändiger oder unbändigen Pioniergeist für das Evangelium. Deshalb wollte er weiter. Er wollte weiter von Gott in Spanien gebraucht werden und auch in Rom einen Stopp machen. Dieser Pioniergeist kam nicht aus seinem Ehrgeiz, sondern aus seiner brennenden Retterliebe für die verlorenen Menschen, ihnen das Evangelium zu bringen. Paulus hätte genug Grund gehabt, in Rente zu gehen, sich auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, schaut, ich habe in Jerusalem gepredigt, in Antiochien, in Kleinasien, selbst in Griechenland und jetzt bin ich auf dem Weg nach Rom. Wer kann so viel nachweisen? Wer kann mir das nachmachen? Aber nein, seine rettende oder seine brennende Retterliebe hat ihn herausgefordert. Nicht in Rente zu gehen, er wollte die Liebe, die er im Herzen hatte für die Verlorenen, so wie Jesus, bis zum letzten Atemzug seines Lebens. Nichts anderes tun, als sehen, dass noch eine weitere Person zum Glauben kommt. In Vers 21 sehen wir, die Gemeindegründungsarbeit unter den Heiden geschah und es ging in Erfüllung die Prophezeiung aus Jesaja 52, Vers 15, dass die Heiden, die noch nie vorher evangelisiert worden sind, sehen können und dass diejenigen, die bisher noch nie gehört haben, die gute Nachricht von Jesus Christus nun verstehen und an ihn glauben können und es annehmen. Das war sein Ziel. Das war seine Aufgabe. Das war seine Berufung, seine Leidenschaft und seine Hingabe. Wofür brennt dein Herz? Wofür brennt deine Leidenschaft? Wofür gibst du dein Leben hin? Ich komme zum zweiten Abschnitt. Paulus, sein Ausblick. Wenn ich nach Spanien reisen werde, die Verse 22 bis 33. Paulus spricht in diesem Abschnitt von seiner gegenwärtigen und zukünftigen Reisepläne. Es geht um seine Vision. Erstens, Paulus hatte einen Plan, das Evangelium in Spanien zu verkündigen, bis ans Ende der damaligen zivilisierten Welt. Das war sein Plan. Hätte Paulus nicht geglaubt, dass die Menschen verloren sind und Gott für sie eine Gerechtigkeit bereithält, dann wäre er nicht zum Missionar geworden. Wäre er kein aktiver Missionar gewesen, dann hätte er keine so systematische Darstellung der Wahrheit des Evangeliums und des Glaubens formuliert, wie die wir heute im Römerbrief lesen. Aber ich möchte, dass ihr mal genau zuhört. Die nächsten paar Sätze im Herzen verarbeitet. Eine Gemeinde oder Theologie, die sich von der christlichen Mission verabschiedet hat, hat ihren Heimathafen verlassen und ihren Anker und Zielpunkt aus den Augen verloren. Segelt in den Sturm des Verderbens hinein. Eine Gemeinde oder Theologie, die sich von der christlichen Mission verabschiedet hat, hat ihren Heimathafen verlassen und ihren Anker und Zielpunkt aus den Augen verloren und segelt in den Sturm des Verderbens hinein. Deshalb, liebe Gemeinde, brennt unser Herz, heute noch für Jesus? Brennt unser Herz für die Verlorenen? Oder sind wir bedacht, dass es uns gut geht? Sind wir bedacht, dass wir uns in Sicherheit wiegen können? Sind wir bedacht, dass wir uns wohlfühlen? Hier in den Versen 22 bis 24 sehen wir, dass Paulus Kleinasien, Griechenland missioniert hatte. Und jetzt wollte er nach Rom gehen. Er wollte den Gläubigen in Rom durch Gottes Wort und mit neuer Vision für die Gemeindearbeit helfen, so dass sie im Gebet nach Spanien aussenden könnten. In Paulus Herz gab es eine große Vision. Von Jerusalem über Kleinasien. Von Rom im Zentrum des Römischen Reichs damals bis nach Spanien, welches damals für das Ende der Erde galt. Wie groß war Paulus seine Vision, dass er die Welt erobern wollte, im besten Sinne des Wortes, mit dem Evangelium. Warum? Warum hatte Paulus so eine liebende Retterliebe oder eine brennende Retterliebe? Weil er verstanden hatte, was Jesus gesagt hat. Geht hin in aller Welt und predigt das Evangelium aller Kreaturen. Weil Paulus den Missionsbefehl Jesu gut kannte, war er sich gewiss, dass Gott ihn erfüllen würde. Wenn unsere Vision auf unser Ehrgeiz oder auf die Idee eines Menschen gegründet ist, so wird sie bald verschwinden. Sie wird erlöschen. Sie wird kaputt gehen. Aber wenn wir unsere Vision auf das absolute Wort Gottes gründen und wir unsere Vision gewiss erfüllen werden wollen, dann müssen wir auf das schauen, was Jesus macht. Markus Kapitel 13, Vers 10 gesagt hat. Und das Evangelium muss zuvor gepredigt werden unter allen Völkern. Dann wird er wiederkommen. Paulus hatte einen Platz als Pionier gefunden. Und das macht ihn frei, auch die Dienste anderer Mitarbeiter zu schätzen, wie wir es in anderen Briefen lesen. Die christliche Gemeinde ist auf der Grundlage Christi aufgebaut und hat die vor Gott gegebene Gabe, ihre nichtchristliche Umgebung mit dem Evangelium zu erreichen. Und das sehen wir hier ganz deutlich. Wenn eine Gemeinde auf längere Zeit hinaus keinen Einfluss auf nichtchristliche Kreise ausübt, muss sie sich fragen, ob sie sich noch auf dem Weg Jesu befindet. Ob es noch eine Berechtigung gibt. Wenn wir uns weiter die Verse 25 und 29 anschauen, da sehen wir, Paulus wollte zuerst nach Jerusalem fahren, bevor er nach Rom reiste, denn die Christen in Mazedonien und in Achaia hatten willig eine gemeinsame Gabe für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem gesammelt. Gottes Wort oder Gottes Werk, besser gesagt, ist lebendig, wenn die Gläubigen ein aktives, gebendes Leben für die bedürftigen Geschwister führen. Wir dürfen nicht gegenüber der Not der anderen gleichgültig werden, sondern beten und geben gehört zusammen. In mehr als 50 Ländern werden Christen heute aktiv verfolgt. Und durch die Arbeit von Open Doors bekommen wir regelmäßig etwas mit, wie viel Leiden oder Entbehrung, Folter und Gefängnis unsere Geschwister erdulden müssen. Auch Paulus hatte an seinem eigenen Leib erfahren, dass man ihn ins Gefängnis sperrte, dass er verfolgt wurde, dass sie ihn steinigten, sodass die Feinde dachten, er sei tot. Aber wegen seiner brennenden Liebe zu Jesus und zu den verlorenen Seelen überwand er alles und stand immer wieder auf, wie so ein Stehaufmännchen, um das Evangelium zu verkündigen. Durch das Sammeln der Opfergabe unter den Gläubigen in Mazedonien und Achaia half Paulus diesen jungen Christen, ein dankbares und gebendes Leben zu führen. Die Opfergabe der Heidenchristen war ein Zeichen ihrer Liebe zu den Judenchristen. Und das dürfen wir heute auch machen. Hier können wir das Verantwortungsbewusstsein, ja, für die Christen sehen, die Paulus sie lehrte. Paulus schließt mit einem Abschiedsstatement in den Versen 30 bis 33. Und ich möchte diesen Text lesen nochmal. Liebe Brüder, im Namen von Jesus Christus, unseren Herrn, fordere ich euch auf, mich in meinem Kampf zu unterstützen, indem ihr für mich zu Gott betet. Ja, betet für mich aufgrund der Liebe zu mir, die der Heilige Geist euch schenkt. Und betet dafür, dass ich vor denjenigen in Judäa bewahrt werde, die sich weigern, Gott zu gehorchen. Betet auch, dass die Gläubigen in Jerusalem das Geschenk, das ich ihnen überbringe, annehmen. Dann werde ich, wenn es Gottes Wille ist, voller Freude zu euch kommen können, und wir werden uns gegenseitig ermutigen. Ich wünsche euch, dass der Gott des Friedens mit euch allen ist. Amen. Paulus war sich seinen Gefahren bewusst. Er war sich dessen bewusst, dass Menschen ihm das Leben schwer machen konnten. Aber er war sich auch dessen bewusst, dass wenn er ja nach Jerusalem zurückgehen würde, es da eine Menge Menschen gäbe, die ihn nicht mochten. Und dass die ihn das Leben schwer machen könnten. Und obwohl Paulus ein großer Diener und Apostel Jesu war, vertraute er nicht auf sich selbst. Er bat die Christen in Rom demütig für ihn, ja, flehentliche Fürbitte einzulegen. Durch die Fürbitte sollten sie am Kampf des Paulus für die Weltmission teilnehmen und ihn unterstützen. Gott hörte ihre Gebete, obwohl er in Jerusalem gefangen genommen wurde und erst 2 Jahre später es dazu kam, dass er nach Rom reiste. Auch wir dürfen für andere beten, die in der Verbreitung des Evangeliums unterwegs sind. Und zu oft betrachten wir das Gebet nur als eine Zeit der Stille, in der wir uns entspannen, uns besinnen oder unser Anliegen vor Gott bringen können. Aber hier drängt Paulus die Gläubigen, sich seinem Ringen in der Fürbitte anzuschließen. Gebet ist eine Waffe, ist die Rüstung aller Gläubigen. Wenn wir für andere Christen im Kampf gegen Satan Fürbitte tun, dann geschieht und dann wächst Gottes Werk. Wie sieht dein Gebetsleben aus? Wie sieht unser Gebetsleben aus? Ist es ein Kampf oder ist es ein Dahinträumen? Lasst uns nicht selbst zufrieden sein mit dem, was wir sind oder wo wir im Glauben stehen. Sondern möge Paulus seinen Dienst, seine Vision, sein Leben, ja, uns anspornen, mit der brennenden Retterliebe hinzugehen, um das Evangelium zu predigen. Hier in Burghausen, im Landkreis Altötting, über die Grenzen hinaus, in Europa und in der ganzen Welt. Möge Gott jeden von uns als einen Diener oder Priester des Evangeliums gebrauchen. Durch das Feuer brennende Leidenschaft fürs Bibellesen, für die Hauskreise, für Jünger machen, sich entfalten kann, damit das Evangelium verbreitet wird. Und Paulus motivierte die Gemeinde, indem er ihnen andere Gemeinden als Vorbild vorführte. Lesen wir in Römer 11, Vers 26. 15, Vers 26. Und dies tat er fast wettbewerbsmäßig, indem er immer wieder andere zum Beispiel nahm. Er führte den Gemeinden keine unerreichbaren Glaubensziele oder Helden vor, sondern Gemeinden, die in eindrücklicher Hingabe für Gott lebten. Christen sollten sich daher eher an hingegebene Christen orientieren, deren Leben und Dienst mit ihren eigenen vergleichbar ist. Und nicht sagen, schaut, der andere macht ja auch nichts, also brauche ich auch nichts machen. Sondern eher, schau dir den anderen an. Ich möchte auch. Möge Gott uns segnen, indem wir Paulus als Vorbild für Hingabe und Dienst und Leidenschaft für das Evangelium nehmen. Amen. Lasst uns beten. Ja, himmlischer Vater, danke für diesen reichen Text. Danke für den Römerbrief, durch den wir über die letzten Wochen, Monate predigen durften. Danke, Herr Jesus, für das Leben von Paulus, der uns anspornt, uns nicht zurückzulehnen, nicht in Ruhestand zu gehen, auch nicht mit 70, sondern weiterhin bis zum letzten Atemzug für dich, für dein Werk, für dein Reich engagiert zu sein. Auch wenn es vielleicht langsamer gehen wird. Und Herr, so bitte ich, schenkt uns diese Gesinnung, dass wir, solange wir noch können, aktiv sein können für dich, für dein Reich. Herr, schenkt uns die Demut, aber schenkt uns auch Weisheit und Erkenntnis, dass wir nur dich verkündigen, damit noch viele gerettet werden und vielen geholfen wird, die Hilfe brauchen. Amen.